Patmos, eine Insel vor der Westküste der Türkei. Es ist keine einsame Insel, aber sie ist ziemlich weit ab vom Schuss. Eine ziemlich karge Felslandschaft und auch sonst ist hier nicht wirklich was los. Hier lebt Johannes. Das ist ein Jünger von Jesus. Der ist in der Zeit, als Jesus hier auf der Erde war, mit ihm unterwegs gewesen. Inzwischen sind aber viele Jahrzehnte vergangen und er ist ein alter Mann geworden. Und vor allen Dingen ist er nicht freiwillig auf dieser Insel, er ist hierhin verbannt worden. Die Lage damals im Römischen Reich sieht so aus, dass immer mehr Feindschaft gegen die Christen aufkommt. Sie sind im Volk unbeliebt, weil sie einfach an verschiedenen Stellen nicht den Erwartungen der Leute entsprechen. Für die anderen ist das völlig selbstverständlich, dass jeder sich an der heidnischen Staatsreligion beteiligt. Ist doch egal, was man selber glaubt, aber das haben einfach alle mitzumachen, diese Räucheropfer und diese Statuen da anzubeten. Aber die Christen sagen, nein, das können wir nicht. Unser Gott verbietet uns das, wir wollen das nicht. Da machen sie sich sehr unbeliebt und auch noch mit einigen anderen Dingen. Gleichzeitig macht die Regierung von oben Druck, denn der Kaiser in Rom will seine Position festigen. Dazu befiehlt er, dass alle ihn wie ein Gott zu verehren haben. Auch da müssen die Christen natürlich sagen, nein, wir können nicht einen Menschen an Gottes Stelle setzen. Also der Druck aus dem Volk und der Druck von der Regierung wächst. Christen werden weggesperrt und verfolgt. Einige wichtige Mitbegründer der christlichen Kirche sind schon umgebracht worden. Petrus und Paulus zum Beispiel, die hat es einige Jahrzehnte vorher ereilt. Sie sind umgebracht worden. Dieser Johannes, der sitzt jetzt hier auf dieser Insel fest. Er ist einer der Letzten aus der ersten Stunde. Und ich kann mir vorstellen, dass er ziemlich besorgt ist, wie es jetzt eigentlich mit der weltweiten Gemeinde von Jesus weitergehen soll. Eines Sonntags hat er eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Die hat es ziemlich in sich. Und hier liegt der Grund darin, warum es dieses letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, überhaupt gibt. Da kriegt er nämlich den Auftrag, dieses Buch zu schreiben. Und da möchte ich aus dem ersten Kapitel der Offenbarung vorlesen. Johannes schreibt, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündigte und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis, in Not. Aber durch Jesus haben wir auch alle Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind Städte in der heutigen Türkei. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme das war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte. Er trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Ja, steckt viel drin in diesem Text. Die Offenbarung ist ja ein biblisches Buch, was ganz viele Visionen enthält, die Johannes damals auf dieser Insel von Jesus bekommen hat, als er da in der Gefangenschaft saß. Diese Visionen, die drehen sich meist um das Thema Ende der Welt, Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit und einen Ausblick in die Ewigkeit in Gottes Reich. Aber hier geht es erstmal los, dass Johannes erinnert wird, wer Jesus eigentlich ist und dass er ihm begegnet. Ich sag mal so, wir kennen ja Jesus häufig eher von seiner, ich sag mal, menschlichen Seite. Wir kennen schon ganz lange diese ganzen Geschichten aus den Evangelien, wo er ja als Mensch unter Menschen lebt, wo er Menschen begegnet auf Augenhöhe, wo er ja einer von uns ist. Darüber kann man aber manchmal die andere Seite von Jesus vergessen, nämlich seine göttliche. Wir dürfen nicht vergessen, dass er der Auferstandene ist, dass er Gottes Sohn ist, ja, dass er sogar Gott selbst ist. Und diese Vision hier, die zeigt Jesus in seiner Erhabenheit, in seiner Herrlichkeit und ja, in einer Gestalt, die auch wirklich Respekt einflößt. Johannes kriegt diese Vision, er hört auf einmal diese Stimme Jesu, er dreht sich um und sagt, der sieht aus wie der Menschensohn. Das ist ein wichtiges Wort aus dem Alten Testament. Da gibt es auch so eine Vision, wo ein Erlöser Gottes vom Himmel her erscheint in menschlicher Gestalt, der alles Böse dieser Welt unterwirft. Und als Johannes Jesus hier so sieht, da denkt er gleich, boah, das ist er. Das ist dieser angekündigte Menschensohn. Das ist der, der kommen soll im Namen des Herrn. Jesus steht inmitten irgendwelcher Leuchter, das sind wahrscheinlich solche siebenarmigen, wie wir auch drüben so einen im Gemeindehaus haben. Er hat ein helles Gewand an, er hat einen goldenen Gürtel um die Brust, seine Haut leuchtet, sie ist von Licht erfüllt. Dann heißt es hier, er hat eine gewaltige Stimme. Das ist wahrscheinlich nicht nur akustisch gemeint, dass Jesus laut und durchdringend spricht, sondern dass auch das, was er sagt, dass das ins Herz geht und dass das Ehrfurcht gebietet. Hier steht was, dass er Sterne in seiner rechten Hand hat. Das ist ein bisschen unklar, was das bedeuten soll. Die Offenbarung ist von vorne bis hinten voll mit solchen Bildern, mit solchen Symbolen. Und da sitzen auch Theologen manchmal drüber und denken so, ja, okay, nicht so klar, was das heißen soll. Ähnlich bei diesem Schwert, das aus seinem Mund kommt. Das ist erstmal ein bisschen komische Vorstellung. Ist wahrscheinlich ein Symbol für die Macht seiner Worte. Das, was Gott sagt, das, was Jesus sagt, das tritt in Erscheinung. Und das passiert einfach, indem er es ausspricht. Ja, diese Begegnung mit Jesus, die übersteigt Johannes Stehvermögen. Er wird so direkt mit göttlicher Kraft, mit der Gegenwart von Jesus konfrontiert, das macht einfach sein Körper nicht mit. Also er ist so überwältigt in dieser Situation, dass er tatsächlich in Ohnmacht fällt. Aber so ehrfurchtgebietend und so mächtig Jesus hier erscheint, trotzdem ist er ganz liebevoll und zugänglich. Er legt Johannes die Hand auf. Das ist ja eine ganz freundliche Geste, wenn ich jemanden so berühre, so bei der Schulter nehme. Und dann sagt er, hab keine Angst. Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Den Satz mit dem Ersten und dem Letzten, den versteht man, wenn man in der Bibel ein bisschen zurückblättert, in Jesaja 44. Sagt Gott über sich, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wenn Jesus dann über sich selber sagt, ich bin der Erste und der Letzte, dann heißt das im Klartext nicht anderes als, ich bin Gott höchstpersönlich. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Johannes hat allerdings allen Grund, sich zu fürchten. Eben haben wir schon so ein bisschen was aus seiner Lebenssituation gehört. Er hat seine Freiheit verloren. Er ist gefangen. Wahrscheinlich weit weg von zu Hause. Die christliche Kirche, für die er sich seit Jahrzehnten einsetzt als Nachfolger von Jesus, die ist in Gefahr. Ist für uns eine ungewohnte Situation. Wir haben den Segen, dass wir in Deutschland, in Europa frei unseren Glauben leben können. Aber in den meisten Ländern der Welt ist das der Standard, dass Christen Angst haben müssen, weil sie an Jesus glauben, weil sie zu ihm gehören, weil sie eine feindliche Umgebung haben, teilweise von oben vom Staat dafür Verfolgung erleiden. So geht's Johannes. Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Er ist jetzt nur gefangen, in Anführungsstrichen. Aber er hat das wahrscheinlich noch lebhaft vor Augen, wie damals mit Jesus umgegangen wurde, bei dessen Verhaftung und Hinrichtung. Sowas wie eine faire Justiz, das war einfach damals nicht selbstverständlich. Dass du dich darauf verlassen konntest, da gibt es geschriebene Gesetze, da herrscht Recht und Ordnung, auf die jeder einen Anspruch hat. Das war damals nicht so sicher. Von daher konnte Johannes auch nicht wissen, ja, muss ich jetzt nur den Rest meines Lebens hier im Gefängnis sitzen oder droht mir vielleicht doch noch Schlimmeres? Jesus sagt zu ihm, mitten in dieser echt schweren Lage, du brauchst dich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Das heißt erstmal natürlich, ich bin der allmächtige, ehrfurchtgebietende Gott. Ich habe alle Macht im Universum. Das zeigt diese Erscheinung von Jesus hier. Aber gleichzeitig gilt immer noch, ich bin dir wohlgesonnen. Ich habe Gutes mit dir im Sinn. Ich liebe dich. Das ist kein Widerspruch. Also erstens spricht Jesus diesem Johannes hier erstmal zu, dass er keine Angst haben muss, dass ihm jetzt keine Strafe oder sonst irgendwie was Böses droht, wenn Jesus hier in aller Pracht, in aller Erhabenheit vor ihm erscheint. Keine Angst, alles gut. Dieser Satz, fürchte dich nicht, heißt aber auch, du bist kein Sklave deiner Ängste und deiner Sorgen. Ich kenne deine Lebenslage. Aber du musst dich nicht von deinen Ängsten, von deinen Sorgen, von deinen Befürchtungen beherrschen lassen. Da ist einer, der stärker ist als deine Situation. Da ist einer, der stärker ist als Angst und Sorge. Nämlich Jesus, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich selber habe das immer als großen Zuspruch erlebt, wenn ich mal in einer Lage war, wo mir Sicherheiten gefehlt haben, wo ich selber Angst hatte. Es gab Zeiten, da hatte ich wirklich ziemlich Zukunftsängste, da wusste ich nicht, wie geht das weiter? Wo sollen wir nächstes Jahr im Leben stehen? Wie kriegen wir das und das gebacken? Es gibt ja viele Dinge im Leben, die kann man irgendwie regeln. Das sind Herausforderungen, aber die lassen sich irgendwie machen. Aber ich glaube, wir kennen das, dass es immer mal wieder Situationen gibt, wo man einfach weiß, ja, und jetzt? Dass Jesus dem Johannes hier in so einer aussichtslosen Lage zuspricht, fürchte dich nicht. Und dass er ihm erscheint als der allmächtige Herr. Das macht mir Mut, auch wenn ich manchmal nicht den Glauben aufbringe, mich auf Jesus zu verlassen. Wenn ich das manchmal nicht spüre, dass er die Dinge wirklich in der Hand hat, dann höre ich trotzdem neu sein Wort aus der Bibel, wo er auch zu mir sagt, fürchte dich nicht, ich habe die Dinge in der Hand. Du musst keine Angst haben. Anderes Beispiel, jetzt gerade aus den Nachrichten, was mir so ein bisschen Angst macht zurzeit, ist diese zunehmende Judenfeindschaft. Vor ein paar Tagen haben wir an die Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz gedacht. Und ich habe manchmal so gedacht, wenn man in unser Land heute mal guckt, ja, ist das so selbstverständlich, dass das nicht nochmal passieren wird, so ein Drittes Reich. Und so ein offener Hass gegen eine ganze Bevölkerungsgruppe. Ja, so sicher können wir eigentlich nicht sein, wie stabil der Frieden, wie stabil die Demokratie in unserem Land wirklich ist. Und manchmal habe ich so überlegt, will ich das eigentlich wissen, wie es in diesem Jahr in 50 oder 100 Jahren aussieht? Manchmal nicht. Manchmal denke ich, nee, das macht mir eigentlich Angst, darüber nachzudenken. Und auch dann tut es gut, sich daran zu erinnern, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der Leben und Tod in der Hand hat. Und wie viel mehr dann das, was in dieser Welt passiert. Das ist keine Erklärung dafür, warum trotzdem immer noch viele schlimme Dinge in dieser Welt passieren. Trotzdem haben wir noch viel Anlass, manchmal in Zweifel zu geraten. Und dass wir überlegen, Jesus, hast du wirklich die Lage unter Kontrolle? Aber er spricht es uns zu und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann können wir sagen, Herr, du hast mir das zugesprochen, dass alle Macht bei dir liegt und dass ich keine Angst haben muss. Bitte gib mir das Vertrauen, dass du das auch wahr machst. Dann kommt noch ein Satz hier, ganz großartig. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das ist einer der genialsten Sätze von Jesus. Er sagt, er ist sogar der Gebieter über den Tod, die größte Gefahr schlechthin, der wir ja überhaupt ausgesetzt sind. Der Tod betrifft jeden von uns, er holt jeden von uns irgendwann ein. Entweder durch einen sogenannten natürlichen Tod, vielleicht auch durch Krankheit, vielleicht auch durch ein Unglück. Das Problem beim Tod ist, dass er unberechenbar ist. Er kann sich schon aus weiter Ferne ankündigen, dass man ihn schon einige Weile vorher kommen sieht. Er kann aber auch sehr plötzlich zuschlagen. Noch schlimmer ist das, was uns Jesus auch immer wieder sagt, was uns nach dem Tod erwartet, wenn wir sterben, ohne mit ihm verbunden zu sein. Dann ist der Tod, wenn man so will, eine Art Falltür, durch die wir auf Nimmerwiedersehen durchstürzen und für immer verloren gehen. Denn Jesus betont immer wieder die Dringlichkeit dieser Sache. Wenn ich mit den Sünden meines Lebens beladen sterbe, dann ist für mich der Zutritt zu Gott versperrt. Das muss bereinigt sein. Mich hat das mal etwas irritiert. Ein Pastor, dem ich mal begegnet bin, der hat so ganz sicher verkündet, ach, irgendwie kommen wir schon alle in den Himmel, irgendwie macht das Gott doch, dass dann alle gerettet werden. Ich glaube, das verkennt den Ernst der Lage. Und es passt auch nicht zu unserem lutherischen Glauben, wo sich unsere Kirche in ihren Grundlagen zu bekannt hat. Es besteht eine echte Gefahr, im Jenseits verloren zu gehen. Aber was noch viel wichtiger ist, das muss nicht sein. Es gibt nämlich einen Ausweg. Noch viel wichtiger ist es, es gibt nicht nur eine echte Gefahr, es gibt vor allen Dingen eine echte Rettung. Gott sei Dank sagt Jesus, ja, der Tod ist mächtig, der Tod ist gefährlich, aber ich habe dem Tod die Schlüssel abgenommen. Ich habe mal so einen Prediger gehört, der hat auch über diesen Text hier gepredigt. Das war auch so ein bisschen mehr kindgerechter, familiengerechter Gottesdienst. Und er hat das echt mal so als ein Mannstück nachgespielt. Der hat sich dann so das vorgestellt, dass der Tod so ein Gefängniswärter ist und da sind wir alle im Prinzip drin gefangen. Und dann kommt Jesus rein und sagt, so, Tod, ich übernehme jetzt den Laden hier, gib mal die Schlüssel her. Wie? Das sind aber meine Leute und das sind meine Gefangene. Soll ich jetzt hier? Ja, komm, rück raus. Ich bin jetzt hier der, der das Sagen hat. Gib her, du hast jetzt hier nichts mehr zu melden. Ich kann es jetzt leider nicht so schön nacherzählen, wie er das gemacht hat, aber ich fand das ganz klasse. Jesus ist gestorben, er ist in den Tod gegangen und hat ihn von innen heraus zerstört. Ich musste an so ein trojanisches Pferd denken, was von außen ganz harmlos aussieht und dann entfaltet es seine volle Zerstörungskraft. Man könnte vielleicht auch sagen, Jesus hat den Tod sozusagen gehackt und Jesus ist der göttliche Virus, der den Tod sozusagen von innen zersetzt hat, der ihm die Macht genommen hat. Jesus hat die Macht, das ewige Leben zu schenken, allerdings auch zu verweigern. Und das ist der springende Punkt ja beim christlichen Glauben. Es gibt einen Ausgang, weil es nämlich einen Gott gibt, der uns nicht einfach so am Ende überlassen will. Der uns nachgeht, der jeden von uns lieb hat und der sagt, dieses Ende ist nicht unausweichlich. Es ist nicht unabwendbar. Ja, die Gefahr ist da, nach dem Tod für immer von Gott abgeschnitten zu sein, von allem Guten und verloren zu gehen. Aber wir sind keinem Zufall überlassen und wie ich schon sagte, auch nicht irgendeiner Schicksalsmacht oder sonst irgendwas, sondern Jesus hat den Schlüssel nach draußen. Und er sagt von sich selber, wer an den Sohn glaubt, wer das wie ein Kind annimmt, wer sich von ihm damit beschenken lässt, der hat das ewige Leben. Nicht der hat irgendwie bessere Chancen oder der ist schon auf einem ganz guten Weg dahin oder so, sondern der hat es. Punkt. Bald ist Passionszeit. Am Aschermittwoch geht's los, 26.02. Da werden wir uns nochmal ganz besonders Zeit nehmen, daran zurückzudenken, dass Jesus gekommen ist, dass er den Tod akzeptiert hat, dass er ihn durchlitten und unser Schicksal geteilt hat. Das sah von außen aus wie eine absolute Niederlage. Jesus, ein aufmüpfiger Prediger, der sich mit den religiösen Obrigkeiten angelegt hat, der die Römer nervös gemacht hat, die einfach Ruhe im Land haben wollen. Und ja, der dann irgendwie gescheitert und durch einen Verschwörungsmord am Kreuz gelandet ist. Das sieht wie die absolute Niederlage, wie das absolute Scheitern aus, aber wir erfahren, Jesus ist auferstanden. Und diese ganze Vorgeschichte, die Passion Jesu, sein Weg zum Kreuz, sein eigener Tod, das war der Anfang von seinem Sieg. Entscheidend ist natürlich, dass ich auch selber Ja zu Jesus sage und ihm folge als Herr und Freund. Ohne mein persönliches Ja gibt es keine Rettung. Wenn man nochmal in diesem Bild bleiben will, Jesus hat dem Tod die Schlüssel abgenommen und er hat die Macht freizulassen. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus jetzt sozusagen durch dieses Gefängnis durchgeht, in dem die Menschheit sitzt und sagt zu jedem, hey, hör mal, willst du mitkommen? Komm mit, ich will dich hier nicht zurücklassen. Ich will dich rausholen. Auf. Das ist die beste Entscheidung, die man eigentlich im Leben überhaupt treffen kann. Es ist aufzustehen und mit Jesus mitzugehen. Und dann kann mir nichts mehr anhaben, weder nach dem Tod noch in diesem Leben. Und ich weiß, ich gehe nach Hause und ich bin gerettet und habe sozusagen die Schäfchen meiner Seele im Trockenen. Ich gehöre auf ewig zu Jesus und ich stehe unter seinem Schutz, der diesen wunderbaren Satz hier sagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Amen. Morgenglanz der Ewigkeit. 450 im Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1, 2, 4 und 5. 450, 1, 2, 4 und 5.